There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gourmet Podcast.
Liebe Falstaff Podcast Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder da seid. Ich versuche, so gut es geht, die Intro immer ein bisschen anders zu gestalten. Es gelingt mir nicht immer. Heute habe ich mir mal etwas überlegt, und zwar rede ich von den beiden M&Ms, die aus Polsdorf im Weinviertel heute bei mir sind. Sie waren Falstaff Winzer des Jahres 2022, werden bald, aber noch nicht jetzt, aber doch bald abgelöst und haben den Weg nach Wien auf sich genommen, um mit mir heute ein bisschen zu sprechen.
Liebe Marion, lieber Manfred, Ebner Ebenau, schön, dass ihr heute da seid.
Ja, wir freuen uns.
Hallo. Ich freue mich wahnsinnig, denn wir fangen jetzt mal so an. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgeschrieben, ich liebe nämlich Zahlen, und ich habe schon vorher im Vorgespräch angeteasert,
Das werden wir nicht.
Ich finde das so spannend, weil wir haben sehr, sehr viele Zuhörer, die weinaffin sind, aber vielleicht auch nicht so in der Branche drinnen, dass man nicht weiß, was ist jetzt ein großes Weingut, was ist ein kleines Weingut, was hat man für Weingärten. Ich habe jetzt recherchiert, ihr habt einen 400 Jahre alten Keller, 100 Holzfässer, 70 Edelstahltanks, insgesamt 38 Weingärten, rund 80.000 Flaschen im Jahr, die produziert werden, und davon werden 70% exportiert in 22 Länder weltweit. Und als ihr das Weingut übernommen habt von deinen Eltern, Manfred, habt ihr das, also im Zuge dessen, ist ja dann der gesamte Wein oder euer Weingut von 7 auf 20 Hektar gewachsen.
Du liebst Zahlen, ja.
Also, du kriegst noch Glück. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ist das jetzt, wie viele Weingärten hat man normalerweise? Es ist noch dazu bei euch so, ihr seid ja in Polsdorf im Weinviertel. Das ist irgendwie sternförmig angeordnet bei euch. Wenn man jetzt so ganz blöd nachfragt, was hat normalerweise, sagen wir jetzt auch im Weinviertel oder halt in österreichischen Regionen, wo einfach Wein produziert wird, Was haben da Weingärten, also wie viele Weingärten hat man da, wie viele Flaschen werden da produziert, wie schaut das aus?
Die schlauen Winzer haben meistens einen großen Fleck mit ihren Weingärten drauf, und die, wenn nicht so schlauen, haben ganz viele kleine Weingärten. Bei uns hat sich das über die letzten eben viele, viele Jahrhunderte ergeben, dass tatsächlich kein Weingarten neben einem anderen ist, und die wirklich in alle Himmelsrichtungen verstreut sind. Der Keller ist sehr alt, meine Familie macht das ja schon relativ lang. Und wir gehen auch davon aus, dass wir schon 400 Jahre im Weinbau tätig sind, was wirklich schön ist, wenn es um Zahlen geht. Ein paar der Weingärten sind wirklich 200 Jahre durchgehend von meiner Familie und jetzt von unserer bewirtschaftet.
Ihr macht es ja auch, also das ist ja auch so ein Thema, ihr habt ja überdurchschnittlich, also reden mit überdurchschnittlich hohem Alter. Das heißt, das ist ja auch jetzt nicht so was Selbstverständliches, das man wahrscheinlich hat, also dementsprechend auch nochmal was Besonderes. Wie ist es eigentlich dann, wenn man jetzt sagt, mit so einem Weingut zu arbeiten, mit so eher älteren Reben, auch mit so vielen unterschiedlichen Weingärten und so, hat man da irgendwelche Anforderungen, beziehungsweise ihr habt ja auch Holz- und Edelstahltanks, also Holzfässer und Edelstahltanks, was sind da die Herausforderungen, oder kannst du das erzählen?
Also da muss man fast ein bisschen noch einmal zurückgehen, das Weinviertel ist ja irrsinnig groß, ne? Und es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und Polsdorf ist ein bisschen besonders. Es ist der nordöstlichste Zipfel des Weinviertels an der tschechischen Grenze, und es war immer schon eine Weinstadt. Also es hat immer vom Weinhandel gelebt. Und diese Kleinstrukturiertheit ist was Besonderes im Weinviertel. Wir haben eben Lagen, die sind teilweise nur 0,2 Hektar groß. Das sind 3 Zeilen. Denn die nächste Lage ist dann 1 Kilometer oder noch weiter entfernt. Das hat aber auch irrsinnige, also es hat natürlich auch Nachteile, dass wir so verstreut liegen, weil wir mit den Maschinen und Geräten und auch natürlich unsere Mitarbeiter viel zu den Weingärten fahren müssen. aber es hat auch historisch gesehen eine Bedeutung, nämlich viele der Lagen sind noch immer original von der Marie Theresia gewidmet, damals in Ketzelsdorf, die langen, schmalen Lagen. Im Zuge der Industrialisierung, das muss man sich geschichtlich fast ein bisschen anschauen, in den 50er Jahren, als die Traktoren kamen, haben die Winzer natürlich geschaut, und ich glaube, das hast du vorher gemeint, dass sie die Lagen untereinander tauschen, dass sie auf einem Fleck größere Lagen haben, um es leichter und schneller zu bewirtschaften. Es musste plötzlich alles effizient sein, ja. Manfreds Familie war immer stur und hat nie getauscht.
Komplett ineffizient vor allem, also seit Generation, auf das sind wir auch stolz.
Unterschiedliche Weine habt ihr, also
Rebsorten, warte mal, muss ich selber nachzählen, Grüne Veltliner, Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, Roter Traminer, Pinot St. Laurent.
Welchschlicht.
Ja, aber dem gibt es nichts reinsortig.
Ich glaube, das war's.
Ja, also das war sieben, acht Sorten. Aber ja, schon wieder. Und 20 Weine, wenn es dich gibt, die macht es.
Okay, Wahnsinn, das ist einiges.
Ja, vor allem für die kleine Fläche. Also der Manfred hat ja wirklich viel zu tun zur Ernte. Er macht den Keller komplett allein zur Ernte. Ich bin draußen mit dem Team im Weingarten. Und er baut ja innerhalb der Einzellage die noch einmal in ganz vielen verschiedenen Gebinden aus. Ja.
Das erhöht die Komplexität am Grund, am Ende dann in Lagenwein. Jede Gärung funktioniert individuell, gären fast nur spontan mittlerweile. Und wenn man diesen sehr ähnlichen Wein dann wieder zusammengibt, entsteht dann wieder mehr Komplexität in dem Lagenwein und das ist eigentlich der Grund dahinter.
Ist natürlich auch ein bisschen ein Sicherheitsgedanken, weil wenn man gerade Einzellagen macht und du hast einen 5000er Tank und da setzt sich eine wilde Hefe durch, die jetzt stinkt, wenn du spontan vergärst, heißt das eben ohne Reinzuchthefe, man erwartet von der Naturhefe, dass es zu gären beginnt, dann verlierst halt einmal, wir vergären in vielen kleinen Gebinden und der Manfred liebt die Holzfässer, weil da kann er ohne Temperaturkontrolle vergären, dann verlierst vielleicht mal ein Fass und nicht einen 5000er Tank und die ganze Einzellage. Ja. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, am Ende den perfekten Riedbürsting, Riedsauerberg, Riedhermannschachern zusammenzuschneiden. Es gibt immer wieder Fässer, die werden abdeklariert, weil sie nicht gut genug sind, kommen dann in den Ortswein zum Beispiel.
Man hört schon raus, da braucht man wahnsinnig viel Know-how.
Ja, ist es zu fachlich?
Also mein Freund, ihr habt ihr das Know-how auch irgendwie euch angeeignet? Das heißt, diese Feinheiten, dass man eben weiß, wie man mit dem Wein arbeitet oder mit der, jetzt eigentlich der Traube und wie man sie weiterverarbeitet oder dass man da eben sich spielt mit Fass oder halt. Manfred, bist du quasi in einem Wein Großbaum, hast du dann einen eigenen Betrieb mit deiner Frau übernommen. War das von Anfang an irgendwann klar, dass du auch quasi diesen Beruf ausführen willst, beziehungsweise wünscht sich das die Eltern dann oder hattest du eine ganz andere Vision über das Karnak dann einfach so?
Alles zusammen, also ich wollte sehr lang nichts mit Weinbau zu tun haben. Ich habe das wirklich gehasst, abgelehnt, weil meine Eltern immer arbeiten gesehen. Ja. Und mir dachte, das ist eigentlich, passt gar nicht in meine Lebensplanung, das Arbeiten. Und hab dann zu studieren begonnen, aber eigentlich ohne großes Ziel. Ich wollte im Grunde den ungefähr so einen Job, wie sie jetzt hier macht, also irgendwas Kreatives, keine Ahnung was, aber ich dachte, da finde ich schon noch was. Bin dann aber draufgekommen, auch durch das Studium, dass ich sowas nie machen könnte. Bin dann wirklich vor einem Tag auf den anderen nach Hause gekommen, habe meinen Eltern gesagt, ich bin jetzt da, ich übernehme den Betrieb. Wahnsinn. Hatte keine Ahnung, wusste weder, wie man Pumpe einschaltet, noch einen Traktor startet. Okay. Und bin dann wirklich in die Lehre gegangen bei meinem Vater.
Glaubst du, dass man das auch braucht? Also, dass man als guter Winzer gewisse Ausbildung dafür braucht?
Schaden tut es nicht.
Ja. Früher haben es die früheren Generationen, ich meine, da hat es so Studien und Ausbildungen so im Theater, da hat es einfach dann von Generation zu Generation weitergegeben.
Eigentlich, also zumindest bei uns in der Familie waren es die Schulen, also und dann natürlich, aber die Schule bringt da immer noch einen ganz kleinen, mehr das Technische, das Theoretische bei, während du dann in der Praxis sowieso deine Arbeit auf deinen Betrieb dann eigentlich einstellen musst. Und das lernt man in keiner Schule.
Aber
das meiste habe ich von dem Aaron gelernt. Dass
ich wollte sagen, die Ausbildung hat sich ja dann kennengelernt, oder? Bei der Weinbauschule schon, oder?
Ja. In Gubbelstier. Nein, in Krems haben wir uns kennengelernt, in meiner zweiten Weinbauschule in Mantes.
Mein Vater hat gemeint, es wäre vielleicht doch nicht schlecht, wenn ich eine Ausbildung, eine weinspezifische Ausbildung hätte und hat mir dann noch, deswegen bin ich in dieses Weinmanagement-Kolleg.
Weil es einfach die kürzeste Ausbildung für Wein war, deswegen
ja. Zu.
Aber da hat man ja keinen
gelernt. Aber man muss sagen, Bildung war in deiner Familie immer wichtiger als Geld, oder? Ich meine, sein Opa hat bitte in den 20er Jahren in Paris studiert. Der war ja viersprachig oder dreisprachig. Ich meine, zur Zeit des Eisernen, also ich meine, das war schon wirklich was Besonderes. Und Manfreds Vater ist auch Weinbauingenieur, also der ist jetzt 80. Und ich weiß nicht, wie lange es die Weinbauschule in Klosterneuburg schon gibt.
Ich glaube, 115, 120
Jahre. Ein Wahnsinn. Also. Ja, aber er ist eben auch Weinbauingenieur, also Bildung war in der Familie immer wichtig.
Und ihr habt gemeinsam
im Gegensatz zu meiner
Krems gemacht. Und da habt ihr sofort miteinander verliebt, dann habt ihr beschlossen.
Nein,
auch nicht. Du bist dann auch noch weggegangen.
Ich habe mich sofort verliebt, die Marin hat es dann. Das hast du später bemerkt.
Was das du mit mir
fehlt.
Nein, wir waren schon aus der Schule draußen, wie wir zusammengekommen sind. Also wir waren ja wirklich...
2 Jahre, glaube ich, später.
Ja, 2 Jahre nach der Schule erst sind wir zusammengekommen.
Okay.
Also es war nicht sofort...
Noch auch dann gegangen in der anderen Fiskur,
ja.
Also das ist jetzt dann auch wo auch gerne. Ne? Und bist dann auch, das finde ich auch einen sehr spannenden Aspekt, du bist ja so ein Jahr nach NE und hast da beim Wolfgang...
Ja, der. Ja.
Spannend, also so vom Weinviertel, oder jetzt einmal jetzt Weinviertel mit einem Weinhut eben auch und dann da im Vergleich zu Los Angeles.
Ja, cool.
Wie war die Arbeit dort?
Ja, crazy halt. Also das war schon natürlich eine andere Welt. Aber ich bin jemand, der gern so ein bisschen raus aus der Komfortzone geht, der wahnsinnig neugierig ist und dem neue Dinge Spaß machen. Und deshalb hat mir das voll getaugt. Ich wollte unbedingt ins Ausland und ich wollte eben nicht in ein Weingut gehen. Und ich habe mir gedacht, weil wenn man Wein verstehen will, mir war einfach klar, ich habe viel zu wenig Know-how und Wissen im internationalen Weinbereich. Ja. Und ich habe die Weinakademie zwar drangehängt nach diesem Weinmanagement und den Weinbauschulen, das gibt einem schon mal eine gute Übersicht, welche Weinstile es auf der Welt gibt. Aber ich komme aus keiner reichen Familie, ich konnte mir diese Weine nicht leisten. Ja, ich hatte zwar ab und zu Zugang zu tollen Champagner und Bordeaux und so weiter bei Wein & Co., aber dort beim Wolfgang Puck hatte ich natürlich ganz tolle Gäste und die Sommeliers kosten ja immer ein kleines Schlückchen. Ne? Und man kann das fast auch gar nicht mit Österreich vergleichen, weil dort bei den Caterings sitzt du dann in den Hollywood Hills mit schönem Gala-Kleid mit den Leuten am Tisch und redest über Wein. Ja, also ich hab dort nicht ausgeschenkt. Ich meine schon, im Spago und im Wörth, in dem anderen Restaurant, war ich natürlich mit den Flaschen unterwegs und habe die Leute am Tisch beraten. Aber mein Favorite war immer die Caterings und da sitzt du halt dann dort. Erstens, ich bin architektonisch auch sehr interessiert und du siehst so tolle Buden und lernst so tolle Leute kennen. Und das war einfach wahnsinnig spannend. Als 21-jähriges Dirndl, wo ich gerade mal Alkohol trinken durfte, sind ja super streng dort. Also, war schon lässig.
Wahnsinn, okay, das ist ja auch das Besatz. Jetzt kommt die Österreicherin, die ist 21 und ist aber top ausgebildet. Als Weingebrief.
Ja, ich muss sagen, das ist auch heute ein irrsinniger Vorteil, dass ich schon so lange dabei bin, weil ich auch vieles schon jahrelang verfolgt habe, auch in der Szene, auch in Österreich. Und die Weinwelt ist ja international jetzt auch nicht so groß, muss man sagen. Also, es ist. Man trifft in jeder Stadt immer einen Österreicher.
Und was zum Beispiel, wenn du jetzt dort warst, was ist so der Unterschied zum Beispiel jetzt vom Trinkverhalten? Im Vergleich, was trinken jetzt?
Das könnte ich jetzt gar nicht so, naja, prinzipiell halt schon eher heavy, wobei das sich das auch total geändert hat. Was mich am meisten abgeholt hat in Amerika und was ich dort wirklich gelernt habe, ist, was Service bedeutet. Und zwar ein allumfassender Service. Es ist fast wie ein Theaterstück. Du kommst, die Leute fahren mit dem Auto vor und in dem Moment, wo sie stehen bleiben, beginnt die Show. Also es kommt zuerst der Parkservice, der dir die Türe öffnet, der dein Auto entgegennimmt. Dann ist aber schon die Empfangsdame da, die meistens wunderschön auf 10 cm Hacken durch die Gegend rennen und das wirklich den ganzen Abend durchstehen. Ja, ja, ja. Also in Wolfgang Puck, seine jetzige Frau, die Gelila, war sehr lange Empfangsdame im Spargo, ne?
Ja.
Und dann übernimmt dich schon, dann kommt die erste Waitress und sagt, Hi, I'm Jennifer, I'm your waitress tonight. Ich meine, natürlich ist das aufgesetzt, aber du fühlst dich nicht, unwohl dabei, ja. Und das ist einfach nett. Das ist, ich meine, ich mag dieses grantige Österreichische auch, muss ich sagen, aber heutzutage, manche sind einfach nur frustriert und das ärgert mich, ja. Und dort, das ist einfach eine perfekte Show und theoretisch dürftest du dort nicht rauchen. Wir hatten eine Limousine hinterm Restaurant, wo die Leute ihre Zigaretten oder ihre Dinge konsumiert haben. Ja. Und also es ist einfach ein Allround-Service. Und das, muss ich sagen, versuche ich bei uns auch einfach ein, aber ehrlicher halt, muss man schon sagen, und nachhaltiger natürlich, aber eine Gastfreundschaft ist mir wahnsinnig wichtig, wenn wir Gäste zu Hause haben. Und wir lieben es auch, Leute einzuladen. Manfred ist ein fantastischer Koch.
Wow. Und ein Barbecue. Sie ist dann auf jeden Fall zurückgekommen, ihr habt das Wein dann übernommen.
Nein, auch erst ein bisschen später, die Marion war dann noch. Okay. Ich habe dann eine Weile das alleine gemacht. Und wie die Marion dann die große Vision mit mir geteilt hat, haben wir dann entschieden, eigentlich das gemeinsam zu machen. Also
ja, wir sind, glaube ich, zwei oder so zusammengekommen und 2007 haben wir das Weingut übernommen, gemeinsam.
Was macht sie anders als zum Beispiel jetzt deine Eltern, beziehungsweise auch vielleicht im Vergleich jetzt mit anderen Kollegen, was sind denn so eure anderen Zugänge? Oder?
Ich glaube, wir hatten nie so eine, wie soll man sagen, ich glaube, wir sehen uns eher als, der Manfred ist ein sehr kreativer Kopf. Ich würde sagen, er hat einen sehr künstlerischen Zugang zu Wein. Es muss eben nicht rational sein und es muss auch nicht immer funktionieren. Und ich muss auch sagen, wir machen es echt nicht wegen dem Geld. Sondern es muss uns wahnsinnige Freude bringen. Und also gerade der Blau de Blau, unsere Sekte, das sind halt 7 Jahre Inhouse, Handarbeit. Wir haben die Flasche über 100 Mal in der Hand. Das könnte man wesentlich effizienter machen. Man müsste nicht händisch, also man könnte ein anderes Etikett machen, da muss man nicht händisch etikettieren oder auch nicht wachsen, nicht in die Sackeln backen, aber am Ende möchte ich es in der Hand haben. Und es ist ja schon gut, Bilder sind jetzt hinter einem Glasrahmen, unsere sind halt in Glasflaschen, unsere Geschöpfe, und wir sehen uns vielleicht da eher als Schöpfer, um etwas zu erschaffen, oder?
So übertrieben vielleicht. Nein, aber wir haben Mario, vielleicht hat man es schon mitbekommen, Mario und ich sind uns ja gar nicht so ähnlich. Was wir aber wirklich sehr gemeinsam haben, das ist ein sehr hoher Anspruch an uns selber und an das auch an den Wein, den wir machen. Und ich glaube, wir werden diese Ansprüche nie selber erreichen, aber es ist immer wieder eine Herausforderung, es zu versuchen. Und so gehen wir das, glaube ich, an. Aber zumindest. Ja, und das ist so wie ein Ziel, das vor einem liegt und man, wie ein Fata Morgana eigentlich, man läuft und läuft und glaubt, man hat es erreicht. Aber es ist nicht zu erreichen, weil eben die Ansprüche so hoch sind.
Aber ich muss sagen, wir haben da nie links oder rechts geschaut. Also zum Beispiel auf Instagram, ich folge keinen Kollegen oder keiner Kollegin, weil ich immer das Gefühl, also erstens, ich möchte mich da gar nicht stressen lassen, die sollen so ihr Ding machen und wir leben in unserer Welt, wenn ich das so sagen kann. Ich glaube nämlich schon, also alles, was du siehst und was du reflektierst und hörst, ich habe auch keine Fachmagazine abonniert. Sorry. An dieser Stelle. Ja, nein, aber auch nicht. Es tut mir leid. Ja, habe ich nicht abonniert.
Ja, rein.
Aber ja. Nur, ich habe irgendwie das Gefühl, weißt du, all diese Dinge beeinflussen dich ja, selbst wenn es unterbewusst ist, ja. Und wir holen da unsere Ideen, wir haben vielleicht einen komplett anderen Zugang von vornherein immer gehabt und langsam ernt man die Früchte dafür, würde ich sagen.
Und zur ausgehenden Frage, wir machen eigentlich immer mehr wieder so wie früher. Es ist eigentlich ein ständiges Zurückentwickeln im Keller und im Weingarten. Eigentlich ist es immer bald, also das ist eigentlich die Spannung, das komplette Weglassen von allem. dieses mehr auf die Traube schauen, eher mehr darauf schauen, wie der Wein wann ins Fass kommt, wann er dann vom Fass ins nächste Fass kommt und so. Das sind so Kleinigkeiten, kleine Schrauben, an denen man dreht. Die das war wahnsinnig schöne Wochen eigentlich.
Pumpenfrei verarbeiten, weil unser Keller, eben der ist 400 Jahre alt, der ist auf 3 Etagen gebaut. Wir haben noch 2 Levels jetzt oben dazu gebaut und das sind alles Dinge wie früher einfach. Und auch eine eigene Kompostierung. Also heute, wir sind ja auch biodynamisch in der Gruppe Respekt, seit ein neues Mitglied jetzt. Und das sind alles Dinge, die früher ganz selbstverständlich waren. Aber dann kam halt irgendwann der Kunstdünger und dann kamen halt die ganzen Spritzmittel und. Und wir das wieder wegzulassen, ist ja also für uns wunderschön. Und wir freuen uns, dass wir eigentlich ja, wieder wie früher arbeiten können.
Und wie schwer ist das, dass man da nicht zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man arbeitet jahrelang mit den neuen, unter anderem Produkten, die ja irgendwie Kunstdünger und so weiter, da auf einmal da sind und jeder arbeitet damit oder halt ihr sagt, das ist gut und das verändert halt dann vielleicht auch dementsprechend den Wein. Wie schwierig ist es dann, wenn man sagt, man geht davon weg, hat man dann nicht irgendwie so Existenzängste, dass jetzt irgendwie gar nichts mehr wird oder hat man eh so ein gewisses, ein Basisgrund, großartiges Grundprodukt und das geht dann nur, dass man halt da jetzt wieder rausfindet, wie man daran feilt.
Genau, also man macht das ja normalerweise auch über Jahre und schaut, was geht, was funktioniert und tastet sich das Ganze heran und wenn man sich dann hundertprozentig sicher ist, dann machen wir das ziemlich so, ja, die stellen dann radikal auf einen vom einen zum anderen dann um, wenn das einmal funktioniert hat. Und das ist total aufregend. Also das Ganze weglassen, alles, was man in den Schulen gelernt bekommt.
Muss man löschen.
Muss man, und es ist wieder es ist eine wesentlich intensivere Auseinandersetzung am Ende mit dem Produkt, wie dann mit dem Weingarten. Schön ist das. Also es ist wirklich weglassen. Ist wirklich
und das ist wirklich aufregend auch, ja. Also das ist jetzt gerade in der Biodynamie, also Begrünung, ganz einfache Sachen, da muss man gar nicht bio- oder biodynamisch sein. Das kann jeder Betrieb zwischen den Zeilen kann wieder mehr Bienen, Hummeln, Schmetterlinge reinbringen. Er braucht einfach nur eine blühende Begrünung anbauen. Wir haben jetzt eben auch selber Bienenstöcke, weil das eben so gut funktioniert hat. Und das, weißt du, wenn du draußen stehst und manchmal ist es wirklich nicht romantisch, ne? Wenn es 35 Grad hat und du bist hinten nach und alles wächst da davon und du musst da jetzt gerade ist ein Zeitpunkt, ja, die Wasserversorgung ist gut, die Weingärten schieben an, wir müssen da richtig Gas geben draußen. Dann sind es aber schon so Momente, wenn es rund um dich surrt, dass du denkst, wow, okay, das hat Sinn, das macht Sinn. Mhm. Weil wenn du am Abend weil du wirst nie fertig in dem Beruf. Ne? Das ist schon so, beim Restaurant oder so, die sperren irgendwann zu, das ist Sperrstunde, dann sind alle Gäste weg, dann putzen sie und weiß ich nicht. Aber dann ist zu. Bei uns bleibt immer etwas liegen. Du kannst dir Tagesziele setzen, aber du bist nie fertig. Und da ist es ganz wichtig, so dazwischen ein paar Momente zu haben, die Japaner reden vom Ikigai, gell? Also in dem, was du tust, die Erfüllung finden. Und das ist oft gar nicht einfach und es ist aber so wunderschön mit all diesen Maßnahmen. Das macht wirklich Freude. Und ich weiß noch, wir haben 2016 den Bio-Kontrollvertrag unterzeichnet, da war ich hochschwanger. Und bei uns, das muss man auch ehrlich sagen, die Bio-Umstellung, die kostet einfach Geld. Ja? Also man verbrennt halt einfach am Anfang oder man braucht, wie bei uns was, weil wir so klein strukturiert sind, wir mussten alles doppelt anschaffen. Zweiter Traktor, jemand, der den zweiten Traktor lenkt, das heißt ein Fulltime-Mitarbeiter dazu, alle Geräte doppelt und so weiter. Das ist schon ein Investment, das musst du dir mal leisten können und wollen. Und wir haben ehrlich gesagt lang gebraucht. Manfreds Betrieb war doch ein bisschen auslaufend und wir haben länger gebraucht, um uns all diese Wünsche und Träume erfüllen zu können, finanziell. Mhm.
Es hat aber geklappt. Ihr wart unter anderem 2022 Winzer des Jahres, Winzerpaar des Jahres von Falstaff.
Jetzt.
Echt toll, eine wunderbare, großartige Auszeichnung, gerade auch in der Weinbranche. Was bedeutet einem dann irgendwie so, wenn das gesehen wird, was man an Zeit, Energie, Nerven und Geld investiert hat und dann wird es einfach auch honoriert, beziehungsweise das ist jetzt nicht nur der Preis in Anführungszeichen, sondern ihr kriegt das ja auch mit, wie das Publikum, der Konsument am Ende des Tages ja euren Wein liebt und nicht nur im Inland, sondern vor allem auch im Ausland konsumiert. Was ist das? Wie geht es einem da? Oder was
Man ist so stolz. Ja. Bei uns war es ja ganz witzig, wir haben ja unser Renommee eigentlich wirklich im Ausland geholt und in Österreich hat uns Das erkennen uns sehr wenige.
Ja.
Und dass der Falstaff dann auf uns aufmerksam geworden ist, das kann ich bis heute nicht glauben, warum. Weißt du, aber es ist schön.
Ja, es war wirklich unerwartet, ne? Weil eben wir kannten den Peter Mose überhaupt nicht und wir hatten nicht, also wir haben uns nicht so hoffen gewagt, dass er uns so am Radar hat, ehrlich gesagt, und dass er das so beobachtet. Und wie er dann verkündet hat damals, warum wir Winzer des Jahres sind, das war schon rührend. Also da hat man richtig die Tränen ausgedrückt.
Ja, da weinst du immer schneller.
Ja, ich weiß. Ich bin so nah am Wasser gebaut. Also wenn was schön ist, wenn was schein wird, sehen.
Okay. Ich auch, wenn es in jedem, in jedem Sicht.
Nein, ich
schreibe Grüße.
Ich nur, wenn was schön ist.
Das passt schon wieder.
Nein.
Aber weil Sie jetzt gerade angesprochen habt, wieso ist es so, dass im Ausland, dass ihr genau so viel Wein exportiert, beziehungsweise was sind die wichtigsten Regionen, wo ihr...
Ja, also was im Ausland anders ist, ist, dass Österreich als Gesamtes gesehen wird und in Österreich wird das Weinviertel auch anders gesehen. Also man erspart sich, okay, erspart sich die Hürde Weinviertel im Ausland und es geht dann wirklich um die Qualität aus Österreich im Gesamten und das funktioniert mit unseren Weinen.
Also das war am Anfang wirklich heftig, weil als wir 2007 begonnen haben, hat man nicht einen Kunden übernommen von der Vorgeneration. Oder das war schon, wir haben einfach bei null begonnen. Und in Österreich war der Weinviertelstempel damals wirklich schwer hart zu spüren. Auch in der Verhandlung mit Wein & Co. und anderen Partnern hat man schon immer gemerkt, okay, das wird nicht so wertig wahrgenommen wie der Wachau. Ja. Okay. Mittlerweile, oder das Kamptal oder so, mittlerweile hat sich das Gott sei Dank geändert, weil es wirklich tolle, tolle Winzer gibt im Weinviertel. Aber trotzdem, ich habe nach wie vor mit diesen Vorurteilen in Österreich zu kämpfen. Und es war einfacher im Ausland. Die haben uns eben, wow, ihr macht Lagenweltliner, wow, das ist wirklich gut, her damit. Ja. Und deshalb hat man ziemlich schnell die Exportmärkte erobert. Und wir haben auch, also international, die Chances Robinson geschrieben, we are uncompromising producer. Also ich meine, ich habe ja mit ihren Büchern gelernt in der Weinakademie. Also das war schon cool, wie ich die das erste Mal getroffen habe.
Yeah.
Bei Parker haben sie geschrieben, Austria's finest fizz und Ebner-Ebenau ist killing champagne. Ich meine, das sind schon so Statements, auf die ist man irre stolz ein Leben lang, ja. Und in Österreich haben wir halt ein bisschen länger gebraucht, aber es ist...
Dann ist der Falstaff gekommen.
Ja, hätte man natürlich nie erwartet und ist eine irre schöne Wertschätzung und man ist einfach auch fast ein bisschen erleichtert, so nach dem Motto, okay, das sieht man eh auch bei uns, ja, was da...
Schön ist immer, bleibt Falstaff das Winzer des Jahres ein ganzes Leben lang.
Noch jetzt noch?
Ja, wir bleiben es so lange.
Es ist gerade noch. Es ist noch. 2023 ist leider und es kommt der nächste. Und aber ist halt es noch. Und das ist
antierend im Moment.
Genau. Wir schreiben das auch immer in die Betriebsbeschreibung, wenn da rein. Das Falstaff in 2022.
Welche Betriebsbeschreibung?
Die wir dann machen werden.
Ach so, okay. Ja, die werden wo wird euer Wein am meisten getrunken? Was würde dich interessieren jetzt im Allgemeinen?
Also mengenmäßig natürlich in Deutschland, weil uns das halt so von der Sprachbarriere, die Bayern sind irrsinnig, die lieben österreichischen Wein.
Sind ja quasi Österreicher.
Ja, in Berlin.
Wir Bayern, je nachdem.
Einige.
In Berlin gibt es irrsinnig viele österreichische Restaurants und prinzipiell tolle Gastro, aber auch in Hamburg und auch auf der anderen Seite Stuttgarter Raum und so. Also das sind wir natürlich sehr stark, aber was für uns super funktioniert, ist England. Und natürlich auch Amerika, wir liefern aber auch nach Taiwan, Hongkong, also ist schon... Cool. Japan fehlt mir leider noch. Ich liebe die Küche so sehr. Ja,
wir schicken auch Pinot Noir nach Frankreich. Das bin ich sehr stolz.
Ja, Pinot Noir nach Frankreich und nach Napa Valley schicken wir auch Pinot Noir Black Edition. Boah. Okay, das heißt, als nächstes steht dann an, ihr schenkt bei den Oscars eures Wein aus.
Ja, ich glaube, das können wir uns nicht leisten, weil das ist natürlich immer eine gesponserte Sache. Aber, und sowas machen wir ja überhaupt nicht. Ne? Wir sponsern ja nie und wir zahlen nie für Presse. Also das ist ein Credo, das haben wir von Anfang an festgeschrieben. Und da haben wir uns auch immer dran gehalten. Und also wird es nie stattfinden, ja. Wobei, wer weiß, Winzer des Jahres haben wir auch nicht erwartet.
Das stimmt, man weiß nicht.
Und das heißt, ihr seid jetzt mitten in der also wir haben jetzt Sommer, das heißt, ihr seid jetzt mitten
in der Laubarbeit. Ja.
Und wie schaut das weitere Prozedere aus? Wie stressig wird es jetzt?
Na, jetzt ist noch so der Höhepunkt in der Laubarbeit. Und dann wird es ab Mitte Juli, wird es sehr warm. Die Weingärten gehen dann eigentlich im Wachstum zurück. Und dann kommt eine Zeit, wo man 3-4 Wochen Ruhe hat eigentlich im Weingarten.
Also wir machen immer ersten 2 Augustwochen machen wir Betriebsurlaub. Da sind alle im Urlaub und wir sperren zu und da gibt es gar nichts. Wir machen das so wie in Italien. Nur haben die den ganzen August zu. Wir müssen mittlerweile mit der Klimaerwärmung schon Ende August mit der Sektlese beginnen, teilweise.
Wird jedes Jahr
immer. Nicht jedes Jahr, aber immer öfter jetzt schon. Früher, also wir haben ja in Venedig geheiratet, Anfang September, und früher konnte man wirklich jedes Jahr unseren Hochzeitstag in Venedig feiern, und seit die letzten 10 Jahre geht es sich fast nicht aus wegen der Klimaerwärmung, weil man zu dem Zeitpunkt schon lesen müssen.
Und glaubst du das, oder wie sehr wird sich das so verändern?
Du, das ist nicht
aussehbar. Das ist auch so minimal, dass man jetzt noch nicht so
fragt. Doch, das ist schon drastisch, weil wenn ich mir denke, grüner Weltliner Basis, Qualität zur Weinviertel DRC haben wir früher nie vor 1. Oktober geerntet. Wir machen ja alles mit der Hand. Und mittlerweile sind wir bei Anfang September, also 4 Wochen früher.
Also es hat in der Zeit schon bei mir zusammen sind schon extrem, also wirklich schon deutlich verändert alles. Und wenn wir sehen, wie es weitergeht, ob man jetzt so stark weitergeht mit den Temperaturen steigen oder ob es so sehr abflacht.
Das Coole bei Bio in der Bio-Umstellung haben wir schon gemerkt, wir haben die physiologische Reife früher, zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht so viel Zucker in den Trauben ist. Das heißt, unsere Weine sind eigentlich leichter geworden. Also wir haben eigentlich nichts mehr über 13. Und das finden wir aber sehr schön, dass die Weine auch saftig sind. Ja. Mhm.
Und wenn jetzt, weiß ich nicht, jetzt gerade noch so, ich bin jetzt gerade beim, ich bin selber in Urlaub stehen. Wenn ich einen Riesenurlaub habe, wie schaut das aus? Erstes Fazit weg sein.
Immer.
Wer kümmert sich dann um die Weine? Also muss man da gar nichts?
Gar nichts. Also die 2 Wochen haben einfach alle, die haben alle zu und wir drehen auch wirklich das Handy ab. Und ich sage, und manche verstehen das nicht, und ich sage aber immer, wenn das Weingut brennt, bitte ruft die Feuerwehr. Nein, da muss man sich frei machen. Also ich verstehe das nicht, wenn Kollegen Urlaub haben und dann haben sie die ganze, oder egal wer, dann hängt man die ganze Zeit am Handy. Das ist kein Urlaub für mich. Also ich hasse es, ehrlich gesagt. Ich liebe es, wenn ich das Handy einfach abdrehen kann. Dann denke ich auch gar nicht dran. Ja? Da kann man halt keine Fotos machen, ist halt so.
Ja, dann man macht einen Flugmodus.
Ja, aber ich drehe es am liebsten ganz ab und lasse irgendwie am Zimmer oder so. Und ich drehe es dann einmal am Tag auf. Wir haben so das Agreement, die Leute sollen ein WhatsApp schreiben, wenn es wirklich brennt. Also wenn es richtig, richtig wichtig ist. Und in Wahrheit, der Großteil ist nicht wichtig. Der Großteil kann mindestens 2 Wochen warten. Und ich glaube, die Voraussetzung, dass alles funktioniert, ist, dass wir gesund sind. Und das braucht einfach ab und zu Urlaub, sonst wirst du wahnsinnig.
Yeah. Aber spannend ist gerade das Hairspring nicht, dass man das Handy so komplett wegbringt. Also ich bewundere jeden, der einfach...
Es ist nur Wasser leider. Vertrocknet sich mein
Nerven. Aber ich bewundere jeden, der das Handy wegnehmen kann. Ich weiß nicht. Ich habe schon zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Markt zur Flugmodus stelle und in der Früh dann nicht gleich aufs Handy schaue und den Flugmodus ändere, sondern halt noch... Zum Wochenende zum Beispiel, dann halt noch bis Mittag oder sowas warte, habe ich das
Gefühl. Ja, aber da kommt.
Wer braucht ein Schweigekloster? Oder irgend sein Anti-Social Media? Ja, dann immer nach.
Aber da kommst du ja nie runter.
Ne? Ich weiß ja, das ist ja
dringend. Du hast ja, also man hat schon das Gefühl, dass der, also du reflektierst ja die ganze Zeit alles, was du siehst, ne? Und das finde ich total anstrengend. Also der Manfred hat ja den ganzen Tag eher Ruhe bei seinen Tätigkeiten. Ja, genau. Außer wenn ich dich anrufe. Naja, aber schon in
Jahr. Ich glaube, ich habe 2009 ein halbes Jahr ohne Mobiltelefon gelebt. Was? Und das war wunderschön. Und leider haben sie auch die Marien, dann ist es dann komplett durchgedreht und habe ich wieder erreicht.
Ja, wenn du den überhaupt nicht erreichst, das geht nicht. Ja. Ja, als Betriebsführer miteinander, das hat
leider. Aber wie habt ihr nicht?
Festnetz.
Ah, oh Gott, ja. Ich kann mich auch noch erinnern, also wenn's dann,
da geht's um Dinge, ob ihm was passiert ist, ne? Weil der ist halt mit dem Traktor überall in der Nacht unterwegs.
Deswegen haben wir es ja dann wieder
geändert. Ja, also ich bin einfach vor Sorge, nicht weil ich dich unbedingt kontrollieren will, sondern weil ich einfach Angst hatte, dass da irgendwann einmal, weil sein Vater ist so einer, der hat bis heute kein Handy, der ist 80, der hat halt sein eigenes Tempo, aber er ist schon ganz oft, musste ein Auto stoppen, weil er irgendwo mit dem Traktor gehängt ist und dann hat ihm halt irgendwer mit in den Ort geführt. aber er fährt halt auch nicht in der Nacht spritzen. Ja? Also das geht einfach nicht. Und die Mitarbeiter, untertags müssen wir auch einfach für die Mitarbeiter auch erreichbar sein. Das ist ja unsere Verantwortung. Ja,
ja gut, das heißt Betriebsurlaub, wohlverdienter Betriebsurlaub steht an und fährt sie weg?
Na klar, aber wir wissen noch nicht, wohin. Wir haben immer noch nichts gebucht. Ich wäre immer so nervös, da ist der Manfred zuständig für die Reiserecherche.
Echt?
Ja.
Ich suche immer, also ich kenne also die Marina.
Außer wie du buchst.
Nein, ich kenne die Marina, aber sie weiß ja, was sie will. Und dachte, ich suche das dann aus.
Der Manfred ist irre cool beim Recherchieren. Auch so, wenn es um Einrichtung geht, wir lieben ja Dinge einzurichten und so. Und da sage ich immer, was wir ungefähr brauchen. Und er findet das immer im Internet. Echt? Zum Beispiel lauter, also vorne im Salon, diese ganzen Tonet-Originale, die sind ja alle über 100 Jahre alt, die Tische und die Stühle, hat er alle gefunden. Ein und das gleiche Typ über 100 Jahre.
Also das ist ja gut zu wissen, weiß ich nicht.
Bitte einfach melden.
Ja, ist ein Wahnsinn. Bilder. Das ist erst ein Möbel und so weiter betrifft.
Bilder kann er ja gut, ja.
Nein, stimmt, er macht immer die besten Urlaube.
Dann vielen herzlichen Dank, ich bin gespannt, wie es ist. Wir hoffen, es bleibt und du kannst den Winter montieren. Und kannst aber jetzt noch den Sommer nicht erwinden.
Ja, jetzt freuen wir uns auf den Urlaub.
Danke euch.
Danke dir.
Das war Kelly.
Ciao, baba.
Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.